In dieser Etappe möchte ich darüber sprechen, das Gewand tauschen. Also das Gewand tauschen, wir über diesen Teil einen Titel oder eine Rubrik. Und ich möchte erstmal ein paar biblische Tatsachen festlegen. Wir können nur bauen, wenn wir auf biblische Tatsachen bauen. Wenn es nicht auf diesen Fels ist, dann können wir es von vornherein vergessen. Also, werdet ihr bitte mit mir aufschlagen, Jesaja 61. Wechsel dein Gewand. Jesaja 61, und ich lese die Verse 1 bis 7. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Fremde werden hintreten und eure Herde weiden. Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet die Völker Güter essen und euch ihre Herrlichkeit rühmen. Dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelte Anteil besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Halleluja. Diese Verse beschreiben das, wozu Gott dem Vater Jesus in der Welt geschickt hatte. Das ist Gottes Berufung für seinen Sohn Jesus. Und es sind verschiedene Aspekte hier, die wichtig sind, dass wir sie anschauen. Das erste ist die Kraft. Was steckt dahinter? Es ist eine mächtige Berufung und Jesus ist gekommen, es zu erfüllen. Aber lass uns mal diese Berufung ein bisschen anschauen. Was ist die Kraft dahinter? Der Geist des Herrn, der Allmächtige, ist auf mir. Also ganz offensichtlich, der Heilige Geist Gottes ist die Kraft hinter dieser Berufung. Durch den Heiligen Geist. Ist das heute bei uns anders? Nee. Nur durch den Heiligen Geist können wir das bewirken, wozu Gott uns berufen hat. Es ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist derselbe Geist, der in uns am Wirken ist. Es ist derselbe Geist. Es gibt keine zwei Heiligen Geister. Es gibt einen Heiligen Geist und er ist derjenige, der hinter all das steht, was Gott spricht. Der Heilige Geist wehte über das Wasser ganz am Anfang. Gott sprach und es wurde. Und die Kraft, der ausging von dem Vater, seinen Atem, seinen Ruach, seinen Geist, hat das bewirkt. Und so ist derselbe Heilige Geist hinter dieser Berufung. Und wir werden nachher sehen aus der Schrift, dass Jesus diese Berufung für seinen eigenen genommen hat. In Lukas lesen wir später. Dieser Heilige Geist ist der Geber aller Geistesgaben. Er ist der, der Wunder tut, Wunder bewirkt. Er ist der, der die Kranken heilt. Er ist der, der die Toten auferweckt. Es ist der, der den Satan vollkommen besiegt hat. Und der erfüllt der Wille des Herrn, den Vater im Himmel. Mit dieser Kraft, in dieser Berufung ist eine Botschaft. Es gibt irgendetwas, was ausgerufen werden soll und auch bewirkt werden soll. Und das sind, gute Nachricht, den Armen. Gute Nachricht den Armen. Also das sind nicht nur die Armen, die finanziell Armen, sondern das sind die geistlich Armen. Das sind die, die einen toten Geist haben, die getrennt sind von Gott. Es ist eine gute Botschaft des Lebens für die, die tot sind, die arm sind, die bedürftig sind. Gute Botschaft. Wir wissen, was die gute Botschaft ist. Jesus ist gekommen, hat für meine Sünden bezahlt. Er ist von den Toten auferweckt worden. Ich bin reingewaschen durch sein Blut. Gute Nachricht für den Armen. Es ist auch dazu da, dass die zerbrochenen Herzen wieder verbunden worden werden. Dass die zerbrochenen Herzen wieder heil werden. Wenn du hier bist und dein Herz ist zerbrochen, dann bist du genau an der richtigen Stelle. Denn Gott sagt, ich habe eine gute Botschaft für dich, um deinen zerbrochenen Herzen zu heilen, um den zu wiederherstellen. Freiheit von Gebundenheit. Die, die gefangen sind, denen spreche ich Freiheit aus. Denen, die gefangen sind. Wir haben vorhin gehört, die zur Sünde versklavt sind, müssen ihm gehorchen. Das ist eine Gebundenheit, eine Gefangenschaft. Und aus dieser Gefangenschaft heraus spricht Jesus Freiheit für uns. Freiheit für den Gefangenen. Und die Befreiung von den Gefangenen aus der Dunkelheit. Es ist eine interessante Sache. Wir haben es auch selber erlebt und vielleicht hast du es bei dir schon mal erlebt. Du kannst frei werden, aber wenn du keine Hilfe hast, deinen Weg von der Dunkelheit ins Licht zu finden, dann kannst du schnell wieder gefangen werden. Also es sind zwei Schritte in diese befreiende Botschaft. In jedem Fall heißt es Release, es heißt Befreiung, du wirst frei gemacht. Aber nicht nur werden deine Ketten gesprengt, sondern du wirst auch dann liebevoll aus dieser Dunkelheit geführt in das Licht hinein, in einen neuen Leben hinein. Das ist wirklich gleichzustellen, wenn du betrachtest das Wort Buße, was Buße wirklich bedeutet. Buße ist ein Wort, der hat eine Bedeutung, die wir aus unserer griechischen Mentalität verstehen. Und es hat eine Bedeutung, die man aus der hebräischen Mentalität verstehen muss. Griechische Mentalität ist sehr intellektbedingt. Das heißt, wir versuchen, das Wort zu verstehen und im griechischen Gedankenwelt ist die Gedanke etwas so, okay, ich erkenne, ich habe falsch darüber gedacht, ich ändere meine Denkweise drüber. Das Hebräische ist etwas mehr lebendig. Es ist das Bild einer, der auf einen Abgrund zugeht und der steht jetzt auf diesen Abgrund und sagt, aha, hoppla. Wenn ich jetzt weitergehe, noch einen Schritt, dann bin ich doch hier. Dann ist es vorbei mit mir. Dann falle ich runter, dann ist es hin, bin ich hin. Also, was ist jetzt meine Bußentscheidung? Ich entscheide mich, nicht weiterzugehen. Ist auch logisch, irgendwie. Sondern ich entscheide mich, okay, ich denke anders. Diesen Weg, den ich gegangen bin, war wohl nichts. Und jetzt drehe ich mich um. Wenn ich aber da stehen bleibe, habe ich gar nichts gewonnen. Ich stehe immer noch am Abgrund. Nun, jetzt ist es nur hinter mir. Ist das gefährlicher? Wahrscheinlich. Sondern dieser Gedanke geht weiter. Es geht weiter und sagt, jetzt gehe ich in Gottes Richtung. Nicht mehr in den alten Richtung, sondern jetzt in eine neue Richtung. Das ist Buße. Und so ist es. Ich stehe hier am Abgrund und ich bin gekettet und Gott sprengt diese Ketten und nun stehe ich da, ich bin total frei. Oh, danke Herr. Wenn da nichts mehr geschieht, habe ich auch nichts gewonnen. Sondern jetzt packt er mich und sagt, Dan, dreh dich ganz vorsichtig um. Ja, jetzt hat. Und jetzt komm mit. Komm mit. Komm mit. Und er führt mich aus der Dunkelheit in seinem Licht. Preis dem Herrn durch seinen Heiligen Geist, der Tröster. Amen. Der Ratgeber. Derjenige, der immer mit uns ist. Halleluja. Ein anderer Teil der Botschaft ist, ich proklamiere das Jahr, das Gnadenjahr des Herrn. Es gibt ein Gnadenjahr. Und dort, interessanterweise, hörte Jesus auf in Lukas 4. Er sagte, ich proklamiere dieses Gnadenjahr des Herrn, jeder wird freigemacht, Gnadenjahr des Herrn. Wir haben jetzt ein Gnadenjahr des Herrn, ihr habt jetzt Zeit, eine ganz besondere Zeit, euch umzukehren. Aber das geht weiter hier in Jesaja. Und nachdem wir sagen die Juden, waren es die Juden oder die Römer, die Jesus umgebracht haben? Wir waren es. Es ist unsere Schuld. Wegen unserer Schuld ist er gestorben. Nachdem das geschah und die Menschheit diese Gnadenjahr des Herrn abgelehnt haben, jetzt kommt der Rest zu tragen. Aber der Rest ist nicht nur negativ. Es geht weiter und sagt, ein Jahr der Vergeltung unseres Gottes. Es steht in der Schrift, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir wiedergeboren werden, dann sind wir nicht mehr unter dem Gericht, sondern sind außerhalb von dem Gericht gekommen in seine Gnade. Das Gericht ist immer noch da. Diese Welt wird gerichtet. Und wenn wir Jesus nicht kennen, dann stehen wir immer noch unter Gottes Gericht. Amen. Es ist ein Jahr der Vergeltung unseres Herrn. Es wird kommen, wenn wir die Botschaft nicht rausbringen, wenn die Leute uns nicht zuhören, wenn sie nicht auf das Evangelium reagieren, dann landen sie in der Hölle. Die sind unter Gottes Gericht. Das ist eine echte starke Motivation, diese gute Botschaft weiterzugeben. Und dann heißt es, Trost für die, die trauern. Und die, die traurig sind, die gebe ich auch Trost und Freude. Und in diesem heilenden Aspekt, es ist interessant, wie Gottes Wort ist. Du hast immer die Aspekte der Heilung, genauso wie die Warnungen. Wir sind immer gewarnt, Leute, nimm es nicht auf der leichten Schulter. Nimm mich ernst, wenn ich sage, es ein Gericht kommt. Nehme es doch ernst, wenn ich sage, ich habe dich berufen, um irgendetwas zu bewirken. Nicht nur, dass es dir wohl geht und dass du dich so einkuscheln kannst in deine himmlischen Gefilde, sondern es gibt irgendetwas, die du zu tun hast. Eine Berufung ist eine Verantwortung, Gott gehorsam zu sein, einen Knecht der Gerechtigkeit. Fischen lernen, Leute. Fischen lernen. Ihr seid die Menschenfischer. Und darum geht es auch heute. Ihr werdet frei, ihr werdet geheilt, aber ihr werdet auch gesandt. Und diese Aussendung ist ein wichtiger Aspekt unseres Daseins hier auf Erden. Nun, was ist jetzt diesen Tausch? Ich lege einige Sachen ab und darf einige Sachen anziehen. Und das ist wunderbar, gute Nachricht. Schauen wir mal. Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geistes. Das ist dieser Schmuck, es kann auch als Krone verstanden werden. Statt dass du diesen Aschen auf dich trägst, diese schreckliche dunkle Asche. Was ist ja Asche in der Bibel? Was ist da mit Asche zusammengebracht? Buße, Feuer, Buße. Amen. Buße, was haben die gesagt? Die haben einen Sack und in Sack und Asche. Amen. Sobald Gott ihnen klar gemacht hat, was sie getan haben, dann haben sie reagiert so, dass sie so Sack angezogen haben und Asche auf dem Kopf. Ein Zeichen, der Buße, ein Zeichen der Reue, einen Erkennen, oh Gott, ich habe es nicht geschafft. Ich habe gesündigt. Ich bin zu kurz gekommen. Und in dieser Situation sagt Gott, ich vergebe dir. Und er richtet uns auf. Und statt diesen Asche, statt dass wir immer andauernd in diese Reue und ich bin so schlimm und ich kann das nicht und ich werde es nie schaffen und Gott, schmeiß mich doch weg und finde jemand anders, der das besser macht und statt die unter dieser Aschewolke zu leben, will er uns vergeben. Er hat es ja vergeben und wir sind immer noch unter diesen Aschewolke und er sagt, du, ey, Dan, komm, ganz, ganz sanft, komm. Jetzt und jetzt langsam, Schritt für Schritt, siehst du das Licht? Siehst du das Licht? Spürst du die Krone? Du hast ja meine Vergebung. Ich habe dir meine Herrlichkeit gegeben. Komm und genieße die Gnade und der Gunst deines Herrn. Das ist einen Tausch. Das eine weg, das andere anziehen. Das eine ablegen, das andere anziehen. Es ist gut, deine Sünden zu bereuen. Es ist gut, dass du weinst und klagst wegen deiner Sündhaftigkeit. Es ist gut, dass du es bekennst und es klar bekennst. Und wir werden es klar bekennen heute. Und umso klarer du es bekennst, umso tiefer und vollkommener wird deine Errettung, deine Befreiung, deine Heilung. Aber wenn du es mal bekannt hast, dann glaube doch an Gott. Gib ihm die Ehre. Und wenn er sagt, wenn du ihm deine Sünden bekennst, so ist er treu und gerecht, deine Sünden zu vergeben und noch dich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Die Krone der Gerechtigkeit gehört uns durch das Blut Jesu Christi in dem Moment, wo wir unsere Sünden bekennen. Das Grübeln in deine Sünde, das immerwährend sagen, oh, ich bin es nicht wert, vergeben zu werden. Wie kann ich das annehmen? Ich bin so schlecht. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Aber Leute, das ist Stolz und Rebellion. Das ist Stolz und Rebellion. Und Stolz ist gleich Hexerei. Eieieiei, das ist aber heiß. Das ist Gottes Wort. Wenn du nicht annimmst, was Gott für dich gemacht hat, dann sagst du, nein, das ist nicht gut genug. Ich will mehr. Ich fühle mich wohl unter meiner Aschenwolke. Es ist Stolz, Leute. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen ehrlich sein in der Art und Weise, wie wir mit unserem Gott umgehen. Wir dürfen nicht mit ihm spielen, wenn er sagt, er ist treu und gerecht, uns zu vergeben und uns zu reinigen von allen Ungerechtigkeit. Dann müssen wir es annehmen. Wir sind Knechte der Gerechtigkeit. Wir haben kein Recht, es abzulehnen. So habe ich das noch nie gehört. Wach auf. Hör auf, in deinen eigenen Suppe zu wühlen. Steh auf und erkenne deinen König an und das, was er für dich getan hat. Hör auf, ihm abzulehnen. Er lehnt dich nicht ab. Und wir sollen ihn nicht ablehnen. Halleluja. Freudenöl statt Trauer. Na, das ist gute Nachricht. Amen. Freudenöl statt Trauer. Wann ist das letzte Mal, wo die Straße runtergehen und sagen, juhu! Einfach so. Mir passiert das auch nicht jeden Tag. Muss ich zugeben. Warum denn nicht? Wenn ich nur 2 Minuten überlege, was Jesus für mich getan hat, was kann ich denn tun, außer mich absolut freuen? Oh Gott, was bin ich für ein privilegiertes Wesen? Was sind wir für privilegierte Wesen, die von dem Schöpfer aller Himmel erlöst sind? reingewaschen sind, aufgehoben sind aus dem Schlamassel der Sünde und des Todes in das ewige Leben hinein. Der Mensch, Meier, Freudenöl statt Trauer. Es gibt eine Zeit, mit dem Trauer aufzuhören und diese Freudenöl anziehen. Es ist eine aktive Sache. Ein altes Gewand bleibt auf dich hängen, bis du es ausziehst. Das ist tief, philosophisch. Nein, es ist ganz einfach. Das Ding bleibt auf dich, bis du das ausziehst. Ziehst du es nicht aus, bleibt es an. Ziehst du es ihm aber aus, dann bist du bereit, das nächste anzuziehen. Und wenn ich meine Trauer ausziehen kann, dann kann ich erstmal diese Freudenöl anziehen. Wunderbar. Einen Lobpreisgewand. Hier spricht es das Freudenöl statt einem Trauerkleid. Interessant auf Deutsch, wie das heißt. Ein Trauerkleid. Das ist ein gutes Bild. Sehr gutes Bild. Also zieh diesen Trauerkleid aus und lass dich einfach übergießen von diesem Freudenöl. Auf Englisch heißt es a garment of praise. Hier auf Deutsch heißt es Lobgesang. Aber da haben wir das Lobpreiskleid auf Englisch. Ihr habt ein Trauerkleid auf Deutsch, wir haben ein Lobpreiskleid auf Englisch. Welche Bibel würdest du lieber lesen? Nee. Schmarrn. Das war nur ein Witz. Aber es ist interessant, dass wir diese Kleidungsstück-Idee haben in beiden Sprachen. Das hat mich so gut gefallen. Also diese, statt einem betrübten Geist, will er, dass wir einen Lobpreisgewand anziehen. Also diesen betrübten Geist sitzt auf uns wie einen dunklen Mantel. Und wir sitzen da unter diesen betrübten Geist. Betrübt ist so ein gutes Wort auf Deutsch. Betrübten Geist. Ugh. Du bückst dich, du stehst nicht gerade, du bist einfach betrübt. Und das sollen wir ausziehen und diesen Lobpreisgewand anziehen. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir Gott unseren Lobpreis geben. Das ist ein Gewand, die wir anziehen. Und du spürst, wie Gottes Geist kommt, wie er sich freut drüber. Unsere Herzen gehen auf. Wir sehen Sachen, unser Horizont ist so weit erweitert, dass wir einen Blick in die Ewigkeit gewinnen. Lobpreisgewand statt einem betrübten Geist. Halleluja. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Es fing auch an in eine ganz bestimmte Zeit. Wir können nicht sagen, Zukunftsmusik. Das wird mal. Es ist angefangen. Lass uns mal Lukas aufschlagen. Lukas 4, Abvers 16. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und stand auf und wollte lesen. Da würde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihm. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. An dem Tag fing es an. Heute seht ihr und hört ihr die Erfüllung dieses Wortes. Also er ist gekommen und es fing an zu geschehen. Gute Nachricht ist, dass es auch weitergeht. Es war nicht total erfüllt in dem Sinne, jetzt bin ich fertig, sondern er kündigte damit an, also jetzt sind wir in diesem Zeitalter, wo diese Berufung Gottes in seine Erfüllung kommt. Es ist eine Sache, die jetzt läuft. Jetzt die Wette gilt. Um einen modernen Ausdruck zu benutzen, aber ihr kennt Thomas Gottschalk wahrscheinlich gar nicht, oder? Auf jeden Fall, ich kenne einen, der noch größer ist. Und Jesus, wenn er sagte, die Wette gilt, wenn er sagt, es ist heute in deinen Ohren erfüllt, das heißt, Leute, es geht los. Das ist ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist eine Zeit, wo du es erwarten kannst. Bist du gefangen, dann erwarte deine Befreiung. Bist du blind, dann erwarte, dass du siehst. Bist du betrübt, dann erwarte, dass du Trost empfängst. Halleluja. Wenn Jesus in Johannes 17 zu seinem Vater betet, lass uns das mal anschauen, sagt er ein paar erstaunliche Dinge. Johannes 17, die Verse 18 bis 26. Jesus spricht zu seinem Vater. Meinst du, dass Gott diese Gebete erhört? Die Gebete seines Sohnes? Gott spricht mit Gott, der Sohn mit dem Vater. Und er sagt, Vater, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Wie hat Gott Jesus in die Welt gesandt? Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, das Evangelium den Armen zu predigen. Er hat mich gesandt. So ist Jesus in diese Welt gesandt worden, um das zu tun, was in Jesaja 61 geschrieben ist. Dann spricht er weiter. Er sagt, Vater, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, Vater, ich bete nicht nur, dass du sie aussendest, sondern ich bete auch für die, die in zukünftige Generationen an mich glauben werden anhand ihr Wort. Wenn die das Evangelium weitergeben, werden Menschen an das Evangelium glauben. Und die wiederum, die werden es auch weitergeben. Und Leute werden daran glauben. Und die wiederum werden es weitergeben. Bis in unsere Tage, bis uns, wir sind jetzt diejenigen, die in diese Berufung wandeln. Wir heute, du, stehst in diese Berufung Gottes. Das ist vielleicht auch ein neuer Gedanke. Nicht nur die, die oben auf einer Bühne predigen. Nicht nur die Großen, nicht nur Joyce Myers, nicht nur Reinhard Bonnke, sondern ich persönlich, du wohnst in dieser Berufung. Du bist berufen, um das zu erfüllen, was hier beschrieben ist. Und dazu hast du auch die Autorität. Es ist nicht nur ein Prozess, in dem wir drinnen sind, sondern wir sind Teil des Prozesses. Halleluja, wenn wir nur ein paar Kapitel zurückgehen und Johannes 14 aufschlagen, ab Vers 12, wird das von Jesus selber noch einmal bestätigt. Jesus, der Weg, der Wahrheit und das Leben ist. Jesus, der schlechthin, der ist die Wahrheit. Der ist Wahrheit. Man kann nicht mehr sagen, man kann es nicht genug betonen. Der ist absolut Wahrheit. Der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und ich möchte nur betonen, immer wenn du diese wahrlich, wahrlich siehst, dass Jesus spricht, dann sollst du einfach voller Erstaunen dasitzen und sagen, wow, was danach kommt, muss dermaßen stark sein. Weil Gott sagt an anderer Stelle, der hat nichts anderes, der hatte geschworen auf sich selbst, um eine Sache so mächtig zu bestätigen, dass es eine ewige Sache, in alle Ewigkeit etabliert, unveränderlich, absolut wahrhaftig und treu. Auf diese Worte kannst du dein ganzes Leben getrost bauen, weil die sind unerschütterlich. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und was kommt jetzt? Lesen wir es doch mal zusammen. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und dann wiederholt er sich noch einmal. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und dann ein paar Kapitel später, Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, er wird die Werke tun, die ich tue. Wer ist hier ausgeschlossen? Es heißt nicht, die, die an mich glauben und 10 Kapitel am Tag Bibel lesen und noch dazu sich richtig anziehen, die werden meine Werke tun. Die, die an mich glauben und nach Afrika gehen und zu missionieren, die werden meine Werke tun. Nee, das sagt er nicht. Die, die an mich glauben. Und da ist jeden einzelnen wiedergeborenen Christen mit drin. Hast du in deinem Alltag die Erwartung, dass du Jesu Werke tust? Lebst du so, als ob jeden Augenblick eine Situation kommen kann, wo du einen Kranken heilen musst? Wo du einen Toten auferwecken musst? Wo du einen Dämon austreiben musst? Wo du Wasser in Wein verwandeln musst? Wo du über einen See gehen musst? Wo du Brote vermehren musst? Wie ist deine Auffassung? Wie ist deine Lebenserwartung? Wie ist deine Erwartung deinen Herrn gegenüber? Er hat das doch gesagt. Wir wissen so viel von Gottes Willen. Ich denke, es ist immer gut zu sagen, Herr, was willst du jetzt in dieser Situation? Aber das ist spezifisch in eine Richtung, in eine Situation. Aber eigentlich für unseren Lebenspfad wissen wir, was Gottes Wille ist. Und zwar sehr klar. Unmissverständlich. Wer an mich glaubt, er soll die Werke tun, die ich auch tue, und größere Werke soll er tun, denn ich gehe zum Vater. Das geht über meinen Verstand, muss ich wirklich zugeben. Das geht ziemlich weit über meinen Verstand. Aber ich bin froh, dass die Bibel uns sagt, verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue auf ihn. Und er wird deinem Pfad leiten. Er wird dich leiten. Also es ist nicht meine Arbeit, irgendwie zu suchen, wo ich jetzt den nächsten Toten auferwecken kann. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, auf dem Weg zu sein. Jesus ist der Weg. Er ist der Wahrheit. Die Wahrheit? Danke. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also wir haben einen Weg, aber der Weg ist zum Vater hin. Mein Augenmerk ist nicht darauf, oh, was wäre, wenn ich hier für jemanden bete und es klappt nicht. Das hat mein Augenmerk gar nicht. Mein Augenmerk ist auf mein Vater im Himmel und ich bin auf dem Weg dorthin mit Jesus, mein Herr, mit dem Heiligen Geist, der bei mir ist. Jesus ist immer mit mir, der wird mir nie verlassen. Ich bin bei dir alle Tage bis an das Weltende. Er ist immer bei mir. Mein Augenmerk ist auf ihm. Ich schaue auf ihm und sage, Herr, ich möchte einfach mit dir gehen heute. Herr, ich stelle mich einfach dir zur Verfügung. Ich stelle mich freiwillig dir zur Verfügung als Knecht der Gerechtigkeit. Hier bin ich, Herr, ohne Rechte, ohne Pläne, ohne Ambitionen. Meine einzige Ambition ist, dir zu dienen und dir zur Verfügung stehen. Das ist alles, wozu ich lebe. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Das ist radikales Christentum. Aber dort sind wir alle. Ob wir das nun wollen oder nicht, da sind wir alle. Wir sind erkaufte Beute. Knechten, Sklaven. Du kannst gerne an den Telefon rangehen, wer das auch immer ist. Liebe Grüße von uns allen. Wir sind Sklaven. Halleluja. Knechte des Herrn, das sind radikale Gedanken, aber wir wollen ein freies Volk sein. Wir wollen ein Volk sein, der nicht geknechtet ist der Sünde. Wir sind ein Volk, wo Sünde nicht über uns herrscht, wo Satan nicht über uns herrscht. Wir sind ein Volk, wo Jesus über uns herrscht und der ist ein guter Herrscher, der ist ein guter König, der ist einer, der uns lieb hat und der möchte, dass wir erfüllt sind, dass wir zu unserem vollen Potenzial kommen. Und nur dort werden wir diese volle Zufriedenheit finden, wonach wir uns so sehnen. Wir haben alle diese Sehnsucht danach und den werden wir nur finden, indem wir uns hingeben als Knechte der Gerechtigkeit. Boah, da müssen wir aber wirklich intellektuelle Sprünge machen, gell? Das ist wie ein Ping-Pong-Tisch. Wo schaue ich denn jetzt hin? Bin ich ein Knecht oder bin ich frei? Ich bin mit dem Herrn im Himmel gesetzt und doch bin ich so, ich stolpere jeden Tag immer wieder. Was sind wir denn für Leute? Knechte des Herrn. Erlöste Kinder Gottes. Halleluja. Wenn du ein Geschwister in die Augen schaust, was siehst du denn da? Nase, Augen, Mund, Ohren, Haare, mehr oder weniger, je nachdem. Was siehst du denn da wirklich? Wir sind einzigartig. Christus in dir, der Hoffnung der Herrlichkeit. Was siehst du in den Augen deiner Geschwister? Das siehst du Christus in dir, Jesus in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Ich möchte uns ermutigen, in diese Berufung hineinzugehen. Ich möchte uns ermutigen, ein bisschen auf die Berufung zu schauen, auf unseren Herrn zu schauen, ein bisschen weniger auf unsere Problemchen zu schauen, unsere Kleinigkeiten. Wisst ihr, die Sachen, womit der Feind uns plagt, sind normalerweise ganz gewöhnliche Dinge. Manchmal werden sie größer, manchmal kleiner. Wenn du jetzt in einem Hexenkult gelebt hast oder du warst ein Satanist und du kommst dann zum Herrn, du hast einen größeren Kampf. Aber dieser Kampf ist auch gewonnen. Es gibt nichts, was größer ist als unseren Herrn Jesus und seine Herrlichkeit und seine Macht. Bist du einer, der vielleicht unter Depression leidet oder so? Das ist ein betrübter Geist. Denn das ist leichter auszuziehen. Bist du einer, der vielleicht unter Ablehnung leidet? Das ist auch eine Sache, die abgelehnt werden muss. Und man muss dann diesen Lobpreisgewand anziehen. Es sind Sachen, immer diese, all diese Dinge, die sind Dinge, worauf Dämonen reiten können. So wie die Fliegen und diesen Batzen Marmelade auf dem Stirn. Die reiten drauf. Aber die haben kein Recht auf uns, denn wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi. Und diesen Marmeladebatzen ist leicht wegzukriegen. Und dann flieht der Dämon auch. Wir sind von denen, die erlöst sind, um eine große Berufung zu erfüllen. Wir haben eine Sache zu tun. Wir haben einen Weg zu gehen. Und diesen Weg ist so viel größer als unsere eigenen Probleme. Wenn wir nur unsere Augen auf Jesus richten, deswegen sind wir so ermahnt in der Schrift, richte deine Augen auf Jesus, folge ihm nach und er wird dich leiten und du wirst merken, deine eigenen Probleme, die werden immer weiter so in den Schatten fallen. Die werden immer in eine Perspektive kommen, wo du siehst, Mensch, im Gegensatz zu dieser Herrlichkeit, die mich erwartet, sind diese Dinge, die wir heute erdulden müssen, wirklich klein. Und dann haben wir ja fast gewonnen. Und wenn du so eine bist, der die Werke Jesu tut, ist das je ein Problem für Jesus, einen Dämon auszutreiben? Auch wenn es ein großer war, auch der Legion, der in den Schweinen rausgefahren ist, das war ja kein Problem für Jesus. Die haben ihn betteln müssen, oh Herr, können wir noch bitte nicht in den Schweinen mindestens, ja, ja, geh doch in den Schweinen, die gehen ja sowieso, sind sowieso dahin. Halleluja. Es tut mir leid. Halleluja. Okay, lass uns, ich habe noch ein Gebet, mit dem ich schließen möchte. Und ich möchte genauso vorgehen. Ich möchte es erstmal vorlesen. Und dann, wenn ihr das gerne mitbeten wollt, dann beten wir es gemeinsam. Und das geht in etwa so, ich danke euch, dass ihr meinen Rohdeutsch auch vergibt, wenn es mal der, die oder das anders wird, als wo ihr gewohnt seid. Halleluja. Er ist in den Schwachen mächtig. Also der Gebet wird es so gehen. Herr Jesus Christus, ich lege ab die Asche der Traurigkeit, Gebundenheit und Krankheit. Dafür ziehe ich an der Schmuck der Freude, Freiheit und Gesundheit. Ich ziehe aus das Trauerkleid. Trauer über all das, was ich mir erhofft hätte oder ich verloren habe. Also ich möchte den Trauer ein bisschen definieren. Dafür nehme ich dein Friedenöl, der mich von Kopf bis Fuß überfließt und mir tiefe Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und Lebensfreude schenkt. Ich lege ab den betrübten Geist, jede dunkle, entmutigende, lästernde, folternde Geist. Ich ziehe an dafür die Gewand der Lobpreis, des siegreiches Jubelns und der Anbetung. Das ist der Sieg, den du am Kreuz von Golgatha errungen hast. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Du bist großartig und mächtig. Halleluja. Wollen wir das versuchen, gemeinsam zu beten? Herr Jesus Christus, ich lege ab die Asche der Traurigkeit, Gebundenheit und Krankheit. Dafür ziehe ich an der Schmuck der Freude, Freiheit und Gesundheit. Ich ziehe aus die Trauerkleid. Trauer über all das, was ich mir erhofft hatte. Oder ich verloren habe. Dafür nehme ich dein Freudenöl, der mich von Kopf bis Fuß überfließt und mir tiefe Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und Lebensfreude schenkt. Ich lege ab den betrübten Geist, jede dunkle, entmutigende, lästernde oder folternder Geist. Ich ziehe an dafür das Gewand der Lobpreis, des siegreiches Jubelns und der Anbetung. Das ist der Sieg, den du am Kreuz von Golgatha errungen hast. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Du bist großartig und mächtig. Halleluja!